zur Vorbereitung auf das Thema heute lese ich aus der Offenbarung zwei Verse, Offenbarung 20, Vers 14 und 15. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn einer nicht im Buch des Lebens verzeichnet gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Lieber Holger, ich wünsche dir jetzt viel Freundlichkeit und Freude bei deinem Lieben.
Ich freue mich sehr, dass ich hier unter euch, unter Ihnen sein darf, weil ich schon seit einigen Jahren mit etlichen Münchnern von derlei Höhe her mich doch einiges auch sehr persönlich intensiv verbindet. Ich auch die Entwicklung der letzten Zeit von daher immer etwas mitverfolgen konnte und weil wir als Gemeinde Hasenheide in Berlin einen ganz ähnlichen Weg hinter uns haben wie ihr, nur ein paar Jahrzehnte früher. Wir sind mittlerweile auch ein eingetragener Verein, bei uns hat das also mittlerweile geklappt und sind eben auch eine selbstständige Gemeinde und viele andere Parallelen. Von daher habe ich mich sehr gefreut, dass ihr das auch so von Gott geschenkt bekommen habt, so geführt worden seid, dass ihr zusammenbleiben konntet, dass sich das nicht irgendwie alles zerläuft, dass Gott für die Räume gesorgt hat, etwas, wo auch in Berlin so viele Gemeinden, die mittlerweile kein Geld mehr haben, um sich eigene Gemeinderäume zu mieten, wie die da Nöte haben und Gott euch so geführt hat. Also da bin ich sehr, sehr froh, sehr dankbar, dass er sich so intensiv, so klar erkennbar hier eurer angenommen hat und damit auch diesen Weg aus meiner Sicht offenbar sehr bestätigt hat. Also Gott segne euch, sei da sehr mit euch und wir werden auch in Berlin da immer wieder an euch mitdenken im Gebet und ich soll von der Gemeinde Hasenheide in Berlin deshalb auch ganz herzliche Grüße hier an euch ausrichten. Und heute Morgen predigt bei uns in der Gemeinde Hasenheide, jetzt parallel, auch um 10 Uhr fängt es bei uns an, jemand, den ihr flüchtig kennt, der Bruder Karl Leier. Und der hat nur gesagt, also wenn ich die intensiven Grüße vergesse, hier an euch auszurichten, dann wird er mir sehr böse. Also ich habe mich dessen entledigt. Ganz intensive, herzliche Grüße von ihm. Und er freut sich dann auch, dass er irgendwann demnächst dann ebenfalls in eurer Mitte sein wird. Danke. Ich möchte heute mit euch über das Thema nachdenken, die Hölle, Strafvollzugsort Gottes. Die Formulierung verrät schon etwas, dass ich als Strafrichter natürlich auch von meinem beruflichen her bestimmte Dinge in der Bibel dann ganz anders lese und verstehe und deshalb auch diese Formulierung, die Hölle, Strafvollzugsort Gottes. Normalerweise fängt man da immer mit eine Predigt mit einem möglichst flotten Einstieg an, um so ein bisschen aufzuwecken. Ich würde eigentlich bei diesem Thema gerne mit einer Schweigeminute anfangen. Denn es ist ein sehr ernstes Thema. Und ich möchte zu Beginn, dass wir eines ganz klar festhalten, es gibt eine Hölle, die Bibel nennt sie Feuersee hier in der Offenbarung, genau übersetzt See des Feuers. So im griechischen Grundtext hier in der Offenbarung, was gerade verlesen worden ist, See des Feuers. Es gibt eine Hölle, es gibt einen See des Feuers, es gibt einen letzten Strafort Gottes über die Sünde der Menschen. Den gibt es. Das ist keine Erfindung der katholischen Kirche allein, um hier die Leute zu disziplinieren, sondern es gibt diesen letzten Strafort Gottes. Nicht in der Art und Weise, wie die katholische Kirche es ausmalt und wie sie es lehrt, aber diesen Ort gibt es. Und das sollten wir in dem ganzen Ernst auch begreifen und stehen lassen. Aber es ist nicht nur Ernst, sondern ich möchte heute auch Freude an diesem Thema auch Freude euch vom Wort Gottes her weitergeben. Denn das Großartige, das hat schon, glaube ich, Bruder Professor Ströter mal vor vielen, vielen Jahrzehnten schon geschrieben, auch die Hölle ist Bestandteil des Heilsplanes Gottes. Auch die Hölle steht innerhalb der Liebe Gottes und nicht außerhalb. Die Liebe Gottes endet nicht an der Grenze der Hölle. Der Heilsplan Gottes endet nicht an der Grenze der Hölle. Das ist die Freude, die frohe Botschaft, die sich heute auch mit diesem Thema verbindet. Und ansonsten gilt hier, wie auch wir das gestern Abend in der Jugend schon besprochen haben, es ist ein großes Thema. Und natürlich 1. Korinther 13, wir erkennen nur stückweise. Von daher werde ich heute nur stückweise die Dinge weitergeben, die mir dazu groß und wichtig geworden sind. Aber das, denke ich, hat uns Gott auch offenbart und darüber wollen wir dann miteinander nachdenken. Der biblische Begriff der Hölle ist von jahrhundertealten Fehlvorstellungen wie mit Unkraut überwuchert. Und dieses Unkraut, was sich um diesen Begriff der Hölle mittlerweile gebildet hat, das hat seine Wurzeln zumeist in schwerwiegenden Übersetzungsfehlern. Und um dieses Unkraut zu beseitigen und zum eigentlichen Kern der Sache durchzustoßen, müssen wir an die Wurzeln gehen und uns mit den einschlägigen griechischen und hebräischen Begriffen zum Eingang kurz beschäftigen. Ein Hauptgrund des Begriffs Chaos liegt schlicht darin, dass Luther und andere das griechische Wort Hades mit Hölle übersetzt haben. Das neutestamentliche Wort Hades aus dem Griechischen bezeichnet aber, genau wie sein alttestamentliches Äquivalent Sheol, nur das Totenreich. Griechisch Hades, hebräisch Sheol, sind identische Begriffe, das eine der hebräischen, das andere der griechischen Sprache entnommen. Sheol im Alten Testament und Hades im Griechischen im Neuen Testament. Identische Begriffe und beide bezeichnen das Totenreich. Also den vorläufigen Aufenthaltsort der Toten für die Zeit ihres Sterbens bis zur Auferstehung des Gerichts. Bei dem Hades handelt es sich also noch nicht um den Strafvollzugsort Gottes nach dem göttlichen Gericht, sondern um den vorläufigen Aufenthaltsort der Toten vor bis zu dem göttlichen Gericht. Man könnte den Hades also mit der Untersuchungshaft Gottes und die Hölle mit der Strafhaft vergleichen. Ja, die Untersuchungshaft, die kommt vor dem Gerichtsprozess und die Strafhaft kommt nach dem gesprochenen Urteil zur Vollstreckung der Strafe. Und so Totenreich, Untersuchungshaft, vorläufig, vorm Gericht und dann Hölle, See des Feuers, Strafort als Vollstreckung nach dem Gericht. Und dieser Charakter des Hades als ein rein vorläufiger Aufenthaltsort der Toten ergibt sich auch aus Offenbarung 20,14, was wir gerade gehört haben. Denn dort heißt es, Offenbarung 20, Vers 14, und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Also hier wird es ganz klar, von daher ist mir das auch wieder so unverständlich, warum es dieses Begriffschaos überhaupt geben konnte. Warum einfach dieser Begriff Hades so oft und so leichtfertig dann mit Hölle übersetzt wird und dadurch so ein großes Chaos im Verständnis angerichtet worden ist. Hier lesen wir, der Hades und der Tod wurden in den Feuersee geworfen. Und der Zusammenhang hier ab Vers 11 ist dieses letzte große Gericht vor dem weißen Thron Gottes. Dieses Gericht, das erst nach dem tausendjährigen Reich kommt, zu dem all diejenigen auferstehen, die keine frühere Auferstehung in ihrem Leben dann erleben durften. Die werden hier vor dem großen weißen Thron gerichtet. Dieses Gericht, was im Volksmund als das jüngste Gericht bezeichnet wird. Das finden wir hier in den Versen 11 bis 15. Und hier wird also deutlich, der Tod und der Hades, eben die Untersuchungshaft, diese Mächte des Tod und des Todesreiches, die werden ihrerseits in den Feuersee geworfen. Ich möchte hier aber auch gleich klar machen, damit es keine Missverständnisse gibt. Wir als christusgläubige Menschen, die wir unser Leben an Jesus Christus, der das Leben ist, gebunden haben. Wir als Menschen, in die der Heilige Geist aus Gott hineingeschenkt worden ist, in denen Leben aus Gott gezeugt worden ist, göttliches, unauflösliches Leben. Wir, die wir dieses Leben Gottes in uns tragen, dass jeder von uns, der Christus in seinem Leben aufgenommen hat, der trägt jetzt dieses göttliche Leben, dieses unauflösliche Leben aus Gott in sich. Müssen wir uns mal klar machen, die wir hier sitzen. Wir haben dieses Leben schon in uns, durch den Heiligen Geist, der uns geschenkt worden ist. Dieses Leben, was kein Tod und keine Hölle mehr in irgendeiner Weise beschädigen oder vernichten kann. Das ist doch großartig. Das ist nichts, was wir von uns haben, weil die Seele ewig weiterlebt oder so. Das ist dieses Geschenk aus Gott, dieses Leben aus Gott. Das tragen wir als Gläubige in uns. Man sieht es nicht. In irdenen Gefäßen, schreibt Paulus, das ist nichts, was von außen sich prächtig ansieht. So wie bei der herrlichen Bundeslade im Alten Testament dieses schäbige graue Dachsfell rübergelegt worden ist, geradezu als Tarnung. Und so wie dieser König der Könige, Jesus Christus, in so einem Stall, in so einer Krippe geboren worden ist. So tragen wir dieses Leben aus Gott in uns, verborgen in irdenen Gefäßen. Und doch haben wir es. Und dass wir uns das mal bewusst machen heute. Dieses Leben tragen wir in uns, das durch keinen Tod und durch keine Hölle in irgendeiner Weise beschädigt werden kann. Das ist doch was Wunderbares. Das lassen wir doch auch mal so richtig rausscheinen. Das soll doch rausscheinen, dass das erkennbar wird, was Gott uns hier geschenkt hat. Wir haben also weder mit dem Hades noch mit der Hölle als Christusgläubige etwas zu tun. Wir müssen da nicht, ist das jetzt etwas, wo ich reinkomme und muss ich mich da verfürchten und grauen? Nein, ganz eindeutig nein. Von uns heißt es, dass wenn wir sterben, in Römer 14, Vers 8, dass wir unserem Herrn sterben, ihm zur Verfügung, auf ihn hin. Und in 2. Korinther 5, Vers 8, da beschreibt Paulus das Sterben als einen Auszug aus dem Leibe und einen Einzug bei dem Herrn. Seht, so wie ihr diese Räume dann hoffentlich irgendwann einmal verlasst, um sofort dann einzuziehen in die neuen Räume, die ihr bekommen habt. Der Auszug entspricht dem Einzug. Und so ist es auch hier beim Sterben der Gläubigen. Wir ziehen nicht aus und werden irgendwo zwischengelagert, sondern unser Auszug entspricht dem Einzug beim Herrn. Wenn wir aus diesem Leibe ausziehen, im Sterben, dann heißt es, werden wir einziehen bei dem Herrn. Und deshalb schreibt Paulus ja auch in Philipper 1, Vers 23, dass er sich eigentlich freut abzuscheiden, weil er viel mehr Lust hat, bei dem Herrn zu sein. Denn es ist weit besser, sagt er. Aber das Bleiben im Fleisch ist nötiger um euretwillen, schreibt er dann weiter. Und hat auch ein Ja zu diesem Weg. Aber dass uns das klar wird, wir haben mit dem Hades und der Hölle nichts zu tun. Und auch wenn ein Gläubiger stirbt, wir sind nicht irgendwo zwischengelagert. Sondern wir sind seit der Auferstehung Jesu Christi aus den Toten dafür berufen, dass wir dann sein dürfen bei ihm. Das griechische Grundtextwort, was wir im Deutschen mit dem Wort Hölle übersetzen, ist also nicht das Wort Hades, sondern vielmehr im Griechischen des Neuen Testamentes das Wort Gehenna. Ja, nicht Hades, das Totenreich. Gehenna. Das ist das griechische Grundtextwort für das deutsche Wort Hölle. Und dieses griechische Wort Gehenna ist die griechische Form des hebräischen Wortes Gehinnom. Da kommt es aus dem Hebräischen her. Gehinnom. Und Gehinnom heißt auf Deutsch Tal des Sohnes Hinnom. Gehinnom, Tal des Sohnes hinom. Und mit diesem Gehinnom, also ich bringe es jetzt gleich im Griechischen, mit dieser Gehenna wurde damals zur Zeit Jesu ein Tal im Süden Jerusalems bezeichnet, das später als Ort des Grauens und Abfalls von Gott in Verruf kam, da zur Zeit der Könige Ahas und Manasse dort in diesem Tal Gehinnom dem Götzen Moloch Menschenopfer, Kinder, dargebracht wurden. Und das war der größte Greuel vor Gott, den sich das Volk Israel je erlaubt hat. Wie die Nationen um sie herum Kinderopfer zu bringen. Das Allerschlimmste, die niedrigste Stufe der Religion. Und das hat das Volk Gottes gemacht, unter Ahas, unter Manasse. Dort in diesem Tal Kinder geopfert. Und deshalb hat Gott im Propheten Jeremia dieses Tal der Kinderopfer in Jeremia 7, Vers 32 und in Jeremia 19, Vers 6 bestimmt, dass dieses Tal einst zur Stätte des göttlichen Gerichtes werden wird. Nun sind die Juden nicht dumm. Und jetzt hat sich jemand gesagt, wenn dieses Tal nun sowieso einmal die Stätte des göttlichen Gerichtes wird, dann werde ich da nicht mein Einfamilienhäuschen hinsetzen. Denn dann weiß ich ja nicht, wann es mich da erwischt in diesem Tal. Also aus dieser geschichtlichen Belastung und aus dieser prophetischen Aussage Gottes heraus war dieses Tal einfach kein Ort, in dem man gerne wohnte. Und deshalb wurde dieses Tal Gehinnom zu einer großen Mülldeponie in Israel. Und wer das Buch von Ludwig Schneider, Brennpunkt Jerusalem oder Jerusalem im Brennpunkt, kennt, da hat er auch, da beschreibt er die Geschichte Jerusalems von den einzelnen Toren Jerusalems sehr, sehr interessant geschrieben. Und da erzählt er dann auch etwas über das sogenannte Misttor. Ich habe mal gedacht, wie man das wohl ausspricht, aber das spricht man richtig aus. Mist, wie der Mist. Ein Misttor. Und dieses Misttor in der Südmauer Jerusalems, das war quasi unmittelbar am Rande dieses Tales Gehinnom. Und da sind die Israeliten mit ihrem Müll gekommen ans Misttor und haben dort in das Tal ihren Müll abgekippt. Sodass also dort direkt außerhalb der Südmauer Jerusalems in diesem Tal Gehinnom eine große Mülldeponie entstanden ist. Das führte dann dazu, dass dort dann auch die Aussätzigen hin verbannt wurden, die sich versucht haben von diesem Müll, das haben wir ja bis heute, ne? Dass es eine ganze Industrie gibt, in Entwicklungsländern teilweise auch bei uns, von Menschen, die sich von dem ernähren und das noch verwerten, was andere wegwerfen. Ja, vom Müll der Wohlstandsgesellschaft leben. Und so gab es das damals auch, dass diese Aussätzigen, die nirgends geduldet waren, die mussten in diesem Tal leben. Und haben sich dann teilweise ernährt und beholfen mit den Dingen, die dort als Müll abgekippt wurden. Also das kommt bei diesem Bild des Tales Gehinnom noch dazu, dass dort die Aussätzigen lebten. Und aufgrund dieser geschichtlichen Belastung wurde dieses Tal Gehinnom theologisch zum Inbegriff für den göttlichen Strafort schlechthin. Dort, wo Aas und die Leichen hingerichteter lagen, dort, wo man zur Verbrennung des Mülls und der Leichen ein immerwährendes Feuer unterhielt und wo natürlich die Würmer immer was zu fressen hatten, dort wurde dieses Tal zum Inbegriff für den göttlichen Strafort, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Da haben wir es. Und diesen ganzen Bildgehalt, den müssen wir kennen, wenn wir wissen wollen, warum Jesus in den Evangelien immer wieder, wenn er von dieser Hölle redet, von dieser Gehenna redet, dann greift er dieses Bild auf, dann redet er davon. Und wenn er von dem Wurm und dem Feuer spricht, dann meint er ganz klar bildhaft das, was sich dort im Süden Jerusalems für alle Israeliten erkennbar, anschaulich abgespielt hat. In der Offenbarung wird das Wort Gehenna nicht gebraucht. Das finden wir nur in den Evangelien. Hier in der Offenbarung wird stattdessen von dem Strafort Gottes als einem See des Feuers, abgekürzt Feuersee, gesprochen. See des Feuers. Nun stellt sich natürlich die Frage, meint der Begriff Gehenna aus den Evangelien dasselbe, was das Wort See des Feuers in der Offenbarung beschreibt? Ich meine ja. Meines Erachtens meinen die griechischen Ausdrücke Gehenna des Feuers und See des Feuers denselben göttlichen Strafort. In beiden Fällen wird hiermit der Ort des göttlichen Strafvollzuges bezeichnet. In beiden Fällen ist das Feuer das Hauptkennzeichen dieses Ortes. Beide Begriffe werden nie nebeneinander gebraucht. Und nach Matthäus 25, Vers 41, das ist jetzt besonders interessant, ist dieses äonische Feuer, und aus dem Zusammenhang wird klar, dass man hier ergänzen muss, der Gehenna. Dass also dieses äonische Feuer, der Gehenna, nach Matthäus 25, Vers 41, auch dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Während Offenbarung 20, Vers 10 Folgendes sagt: Und der Teufel, der die Menschen verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier, der Antichrist, als auch der falsche Prophet sind. Und das ist nun für mich sehr wichtig, denn wenn Offenbarung 20, Vers 10 davon redet, dass der Teufel in den See des Feuers geworfen wird und Jesus sagt, dass dieses äonische Feuer der Gehenna bereitet ist für den Teufel, ergibt sich daraus für mich zwingend, dass diese Begriffe Gehenna des Feuers und See des Feuers identisch sind, also in der Offenbarung und in den Evangelien hier von demselben göttlichen Strafort gesprochen wird. Da aber diese ganze Bildhaftigkeit des Wortes Gehenna, was für die Juden klar war, die wussten, was dieser Begriff meinte, für die Nationen außerhalb überhaupt nicht vorhanden war, weil dieses Tal nicht kannten, weil die dieses Bild mit diesem Begriff nicht verknüpften. Deshalb, meines Erachtens, wird hier eben in der Offenbarung ein anderer Begriff, nämlich der des See des Feuers, bezeichnet. Ja, das ist für meine Begriffe der Grund, warum diese Vokabeln hier unterschiedlich gebraucht werden. So viel nur zur Begrifflichkeit, damit wir mal ein bisschen Unkraut jäten, ein bisschen Müll wegräumen, um überhaupt die Begriffe klar zu bekommen und zu wissen, wovon wir hier reden. Nun gehen wir aber inhaltlich einmal rein. Und die erste große Frage, die sich jeder stellen muss: Wer kommt in den Feuersee? Das ist ja nur eine ganz wichtige, zentrale Frage. Offenbarung 20, Vers 15 gibt uns die Antwort. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Antwort also: Wer kommt in den Feuersee? Antwort: Jeder, dessen Name nicht im Buch des Lebens gefunden wird, muss in den Feuersee. Das Buch des Lebens jetzt im Einzelnen auszuführen, würde heute mein Thema sprengen. Ich mache das nicht. Ich habe, glaube ich, letztens im Seminar auf der La Höhe, habe ich mal darüber gesprochen, was das auch bedeutet. Ich möchte heute verkürzend nur so viel sagen. Das Buch des Lebens heißt die Bestimmung zum Leben bei und mit Gott. Das ist das Buch des Lebens. Da sind die verzeichnet, die also hier zum Leben bestimmt sind. Und wir wissen von der Schrift an allen durchgängig zentralen Stellen der Bibel, 1. Johannes 5, Vers 12. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Und wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Oder Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Von daher jetzt verkürzt, ohne weitere nähere Ausführungen, nur der Glaube an Jesus Christus, den Sohn Gottes, rettet vor dem Feuersee, sonst nichts. Das sehen wir auch aus diesem Textzusammenhang der Verse 11 bis 15, da wird von zweierlei Büchern geredet. Einmal von mehreren Büchern, wo die Werke der Menschen verzeichnet stehen. Und da steht, sie wurden gerichtet nach ihren Werken. Und da könnte man ja noch denken, naja, da gibt es dann also Leute, bei denen geht es gut aus, und da gibt es Leute, bei denen geht es schlecht aus. Eben nach den Werken, haben sie gute oder schlechte Werke gemacht. Dann heißt es aber in Vers 15 so eindeutig, dass nicht diese Bücher über die Frage entscheiden, wer in den Feuersee geworfen wird oder nicht, sondern über diese Frage ausschließlich entscheidet, wer im Buch des Lebens gefunden wurde. Für mich als Strafrichter heißt das, das Buch des Lebens entscheidet über die Frage Schuldspruch oder Freispruch. Und die Bücher, in denen die Werke verzeichnet sind, die entscheiden über die Frage des Strafmaßes. So bei jedem Strafgerichtsprozess, ganz klar, die erste Frage, die man stellt, schuldig oder nicht schuldig. Und wenn wir die Frage entschieden haben, dann machen wir eine große Differenzierung in der Frage, wie jetzt die Strafe ganz konkret auszusehen hat. Und das ist die Erklärung aus meiner Sicht dafür, warum einmal diese Bücher beschrieben werden, von denen es viele gibt, wo die Werke der einzelnen Menschen drinstehen, und auf der anderen Seite aber für die Frage Feuersee ja oder nein ausschließlich entscheidet, steht der Name im Buch des Lebens oder nicht. Dass das, was wir kennen, Schuldspruch oder Freispruch auf der einen, und dann, wenn der Schuldspruch klar ist, die Frage, wie das Strafmaß auszufallen hat. Natürlich stellen sich jetzt sofort Fragen. Wenn die Zugehörigkeit zu Jesus darüber entscheidet, wer im Buche des Lebens steht, wer in den Feuersee kommt oder nicht, wie ist das dann erstens mit der Gemeinde? Ganz klare Antwort, damit auch hier keine Missverständnisse entstehen. Ich wildere jetzt eigentlich so ein bisschen anderen Thema, aber das muss ich, wenn ich schon angesprochen habe, auch sagen. Wir als Gemeinde sind nicht diejenigen, die in diesem Gericht vor dem großen weißen Thron gerichtet werden, sondern wir sind diejenigen, die nach 1. Korinther 6 mit Christus zusammen richten. Unser Gericht als Gemeinde, das haben wir schon vorher, nach der Entrückung, vor dem sogenannten Bema Christi, dem Richterstuhl Christi. Also wir als Gemeinde werden hier nicht als die Gerichteten, sondern als die Richter mit Christus zusammen tätig sein. Wir haben ja auch keine Auferstehung, die nach dem tausendjährigen Reich hier vor diesem jüngsten Gericht abläuft, sondern unsere Auferstehung und Verwandlung der Leiber wird ja schon wahrscheinlich vor dem Beginn der letzten 70. Jahrwoche unter dem Antichrist liegen, wo der Herr uns zu sich nimmt und dann mit seiner verherrlichten und gereinigten Gemeinde zusammen dann auf den Ölberg sichtbar zurückkommt zur Aufrichtung seines tausendjährigen Reiches, was dann durchgeführt wird und an dessen Ende erst die allgemeine Auferstehung und dieses Gericht vor dem großen weißen Thron stattfinden wird. Deshalb also bitte kein Missverständnis. Wir sind hier nicht als die Gerichteten, sondern als die Mitrichter mit Christus bei diesem Gericht beteiligt. Wenn das aber so ist, wer steht denn dann überhaupt noch im Buch des Lebens, der hier einen Freispruch bekommen könnte? Und wie ist das denn mit all denjenigen, die nie etwas von Jesus gehört haben? Sei es in den Jahrtausenden vor Jesus oder sei es Kinder, die gestorben sind, 200.000, 250.000 allein in Deutschland, jedes Jahr im Mutterleib, oder die Menschen, die noch nie Christus richtig verkündigt worden ist. Man kann ja auch in der katholischen Kirche sein und das Evangelium aber nie in der entsprechenden biblischen Weise verkündigt bekommen. Was ist mit all denen, die gestorben sind, ohne dass ihnen das Evangelium von Jesus in einer Weise verkündigt worden ist, dass sie wirklich persönlich in diese Entscheidungssituation gesetzt worden sind? Und da ist es wichtig, dass in 1. Petrus, lesen wir die Stelle ruhig, 1. Petrus 3, Vers 19 und Kapitel 4, Vers 6, da heißt es von unserem Herrn, der lebendig gemacht worden ist nach dem Geist, in welchem er, unser Herr, auch hinging und predigte den Geistern, die im Gefängnis sind, welche einst ungehorsam waren, als die Langmut Gottes harrte in den Tagen Noahs. Der Begriff Gefängnis geht in der Bibel hier auf das Totenreich. Mit dem Gefängnis ist das Totenreich gemeint. Und wir haben hier also die Aussage, dass Jesus im Geiste, mindestens schon einmal während seines eigenen Todes, dass er hinging und predigte den Geistern, die im Gefängnis sind. Und in Kapitel 4, Vers 6, denn dazu ist auch den Toten gute Botschaft verkündigt worden, auf dass sie gerichtet werden möchten, dem Menschen gemäß nach dem Fleische, aber leben möchten, Gott gemäß nach dem Geist. Gute Botschaft ist den Toten verkündigt worden. Das ist im Griechischen dasselbe Wort, was wir übersetzen mit evangelisieren. Man kann also hier knallhart übersetzen, denn dazu sind auch die Toten evangelisiert worden. Das heißt, die Todesgrenze bildet für den, der nach seiner Auferstehung gesagt hat, mir ist gegeben, der Schlüssel des Todes und des Hades. Ist die Todesgrenze für unseren Herrn keine unüberwindliche Grenze. Und dieser gerechte Gott wird den Menschen, die während ihrer Lebzeiten noch keine Begegnung mit ihm hatten, noch keine Möglichkeit der Entscheidung hatten, denen wird dieser Herr in einer Weise, die hier nicht näher ausgeführt wird, und deshalb möchte ich darüber auch nicht spekulieren, es wird nicht mehr gesagt, nur so angedeutet. Aber diese Andeutung macht klar, die Todesgrenze ist für unseren Herrn nicht die Grenze seines Heilswirkens. Und wir brauchen keine Angst haben, dass all die Menschen, die an der Stelle unverschuldet, weil es ihnen eben nie gesagt worden ist, diese Möglichkeit nicht hatten, dass das für die gelaufen wäre. Sondern die werden hier eine Möglichkeit vom Herrn bekommen, dass er sich ihnen offenbart, sie evangelisiert, damit sie gerichtet werden, den Menschen gemäß nach dem Fleische, aber leben möchten, gottgemäß nach dem Geist. Also von daher sind unterschiedliche Ausgänge für diese Menschen, die nicht hier zum Leib Christi gehört haben, sind unterschiedliche Ausgänge in diesem Gericht vor dem weißen Thron durchaus denkbar. Der See des Feuers ist also der Strafvollzugsort Gottes. Und in diesen See des Feuers kommt jeder, dessen Name nicht verzeichnet worden ist im Buche des Lebens, der keine Christusbeziehung hat, der den, der das Leben ist, nicht in seinem Leben persönlich angenommen hat. Derjenige kommt in diesen See des Feuers, diesen göttlichen Strafvollzugsort. Ich möchte jetzt die Frage stellen, nach Art und Dauer dieses göttlichen Strafvollzugsortes im Feuersee. Mir geht es dabei nicht um ein Ausmalen der Höllenqualen. Das ist im Laufe der Geschichte sehr intensiv betrieben worden. Das möchte ich nicht machen. Der Feuersee ist mit Sicherheit kein angenehmer Ort. Er ist ein Ort der Gottesferne und der Finsternis. Paulus schreibt in 2. Thessalonicher 1, Vers 9, dass es bedeutet, hinweg gestoßen zu sein vom Angesicht des Herrn. Schon alleine das liegt schwer. Es ist ein Ort, wo im Bild der Mülldeponie gesprochen, ihr Wurm nicht stirbt und ihr Feuer nicht erlischt. Dieser See des Feuers ist also ein Ort innerer und äußerer Qual. Und bei den Mitinsassen handelt es sich hier auch um keine angenehme Gesellschaft. Auch das Tier, der Antichrist und der falsche Prophet befinden sich nach Offenbarung 19, Vers 20 dort und schließlich auch nach Offenbarung 20, Vers 10 der Teufel und seine Engel. Also der Teufel befindet sich tatsächlich in der Hölle, dereinst. Er wird erstmal während des tausendjährigen Reiches 1000 Jahre gebunden, am Ende der 1000 Jahre noch einmal freigelassen, um noch einmal loszuziehen, die Menschen zu verführen, deutlich zu machen, dass auch die optimalen äußeren Umstände keinen inneren neuen Menschen schaffen. Und dann, am Ende dieses tausendjährigen Reiches, wird dann der Teufel ganz kurz von uns gegriffen und in die Hölle geworfen. Also die katholische Kirche hat recht, der Teufel ist in der Hölle. Aber nicht als Herr der Hölle, sondern als Insasse. Das ist der riesige Unterschied. Der Teufel ist nicht der Herr der Hölle. Er ist ein besonders exquisiter Insasse der Hölle. Wie ist es dem Teufel nur gelungen, im Laufe der Kirchengeschichte dieses Bild zu entwerfen, als sei er der Herr der Hölle? Was für eine Verzerrung! Wie muss der Teufel sich ins Fäustchen gelacht haben? Wohl wissend, dass er da mal reingeworfen wird von Gott, sich den Menschen darzustellen, er sei der Herr der Hölle. Nein, ist er nicht nach der Bibel. Er ist Insasse. Also die Insassen sind dort nicht sehr angenehm. Und ich habe öfter schon, wenn ich Angeklagte zu Gefängnisstrafen zu verurteilen habe, dass die mir sagen, ich habe ja gar nicht so eine Angst vor diesem Strafvollzug als solchem. Denn ich weiß ja, dass da nicht gefoltert wird und so wie in anderen Ländern, dass das recht human durchaus zugeht ja bei uns. Aber ich habe so eine Angst vor den Menschen, denen ich dort begegne. Wenn man da als Kleinkrimineller da hinkommt und die richtig schweren Jungs, die einen dann fertig machen, die einen missbrauchen und in dieser unglaublichen Gewaltspirale, die dann am untersten Ende stehen, als sexuelle Befriedigungsobjekte und mehr. Ich muss sagen, davor hätte ich auch am meisten Angst. Ja, vor den Leuten, mit denen man da sitzen muss. Also unterm Strich, die Hölle ist kein angenehmer Ort. Aber ich möchte fragen, was der Sinn und der Zweck von Strafe eigentlich ist. In Römer 2, Vers 6 heißt es, dass einem jeden vergolten werden wird nach seinen Werken. Es wird jedem vergolten werden nach seinen Werken. Gott wird also im Vollzug der Strafe einen großen Gerechtigkeitsausgleich bewirken. Jede offene Rechnung wird beglichen, hier muss für jede Schuld bezahlt werden. Und seht, das kann man den Menschen auch im persönlichen Gespräch, der nicht an Christus sagt, das kann man dem schon klar machen. Es gibt nur zwei Wege. Die offene Rechnung muss bezahlt werden. Ist nur die Frage, wer sie bezahlt. Willst du sie selber bezahlen, was kein Mensch kann? Oder nimmst du den an, der am Kreuz diese offene Rechnung für dich bezahlt hat? Der diese Vergeltung, diesen Gerechtigkeitsausgleich, der von der Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes gefordert wird, den Jesus Christus stellvertretend in seiner Person bewirkt hat. Seht, Gott ist Liebe, aber Gott ist auch heilig und gerecht. Und diese letzte Instanz der Gerechtigkeit im Universum, die kann ich einfach sagen, Schwamm drüber. Hauptsache, ich habe euch alle bei mir. Lassen wir fünfe gerade sein. Das geht nicht. Wenn die letzte Instanz der Gerechtigkeit so eine krumme Tour machen würde, dann gäbe es eben keine Gerechtigkeit in diesem Universum. Und Gott stand also vor dieser unglaublich unlösbar, eigentlich menschlich unlösbaren Aufgabe. Seine Gerechtigkeit und Heiligkeit auf der einen Seite, mit seiner Liebe, Barmherzigkeit und Gnade auf der anderen Seite zu verbinden. Und dann kam er auf diese geniale Idee des Kreuzes. Wo die Gerechtigkeit und die Heiligkeit Gottes auf der einen und die Liebe und Gnade und Barmherzigkeit Gottes auf der anderen Seite im Kreuz zusammenfinden im stellvertretenden Opfer Jesu Christi. Darum heißt es in irgendeinem Psalm, glaube ich mal, Gerechtigkeit und Friede oder Liebe haben sich geküsst, das dort am Kreuz geschehen. Das kann man den Menschen klar machen. Das ist auch aus unserer Gesellschaft jedem zu vermitteln. Offene Rechnungen müssen bezahlt werden. Müssen wir selber dafür einstehen, was wir nicht können? Oder nehmen wir das an, was Jesus für uns bezahlt hat? Es ist wichtig, dass wir an der Stelle das göttliche Urteil annehmen, wie es in Römer 3, Vers 10 beschrieben wird. Und das ist, denke ich, sehr wesentlich, das auch den Menschen zu sagen und für sich selber ganz, ganz klar zu erkennen. Da schreibt Paulus in dieser großen Beweisaufnahme des Römerbriefes, da kommt er jetzt zu der Frage, wieder nun, nachdem das Gesetz da ist, wieder nun unterm Strich das mit den Menschen aussieht. Und da sagt er, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der Gutes tue. Da ist keiner, der verständig sei. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Gibt es eine klarere Aussage, als wir sie hier finden? Da ist keiner, auch nicht einer, auch nicht einer. Und das müssen wir den Menschen sagen. Die meisten Menschen leben in einer solchen Selbstgerechtigkeit. Und gerade alles, was sich im religiösen Umfeld abspielt, die nehmen das nicht an. Das müssen wir ihnen bezeugen. Das nicht zählt, wie der Mensch sich selber sieht, sondern dass der Maßstab die Heiligkeit und die Gerechtigkeit Gottes ist. Ich habe manchmal Angeklagte vor mir, die sagen, das sehe ich aber nicht ein. Ja, das sehe ich anders. Da denke ich so, ja. Wenn du das so siehst und ich sehe das so, dann rate mal, was am Ende denn zählt. Und dann findet er sich im Knast wieder, obwohl er es ganz anders sieht. Warum? Weil nicht entscheidend ist, wie der Angeklagte das sieht, sondern wie der Richter das sieht. Und darum müssen wir den Menschen sagen, weil du, das ist nicht entscheidend, wie du das siehst. Das ist entscheidend, wie Gott das sieht. Und dazu musst du den Maßstab aus der Bibel wissen und annehmen. Das müssen wir die Menschen bezeugen. Die dürfen wir nicht in ihrem Selbstbetrug drin lassen. Unsere Kollegen, Freunde, Familienangehörigen, die Christus noch nicht kennen, die müssen wir das bezeugen. Und auch indem wir von uns sagen, ist ja nicht, dass ich besser bin als du. Aber eins habe ich begriffen, dass ich vor diesem Gott nicht bezahlen kann. Dass ich vor diesem Gott nicht bestehen kann. Obwohl ich, stell dir vor, auch noch niemand umgebracht habe. Ich brauche Jesus, um vor Gott bestehen zu können. Und du auch, um nicht an diesen Ort zu kommen. Und bitte glaubt keiner Theologie, die in irgendeiner Weise etwas ableitet hier von den Werken der Menschen. Sei das die katholischen Spielarten rauf und runter, oder sei es auch Theologien im evangelischen Bereich, die von sogenannten Guttätern reden. Das gibt's nicht. In Römer 3 steht es nicht einer. Es gibt keine Guttäter. Es gibt Menschen, auch Ungläubige, die ich sehr bewundere, weil sie Dinge tun, von denen meine ich, da kann ich mir nur 10 Scheiben von abschneiden. Keine Frage, die gibt's. Ich kann niemand ins Herz sehen. Ich weiß nicht, aus welchen Motiven heraus ein Mensch was tut. Ob er es zutiefst tut, um sich zu bestätigen, um was zu leisten, keine Ahnung. Man kann ja die besten Dinge aus den absurdesten Motivationen heraus tun. Gott sieht das. Aber es gibt niemand, nicht einen, der an dieser Stelle aufgrund seiner Werke vor Gott diesem Schuldspruch entgehen könnte. Und jede Theologie, die sich auf Guttäter beruft, auf Werke, auf irgendwas, ist im Zentrum des Evangeliums unbiblisch. Ja, ganz doll festhalten, in jeder Spielart, wie es sie auch gibt. Da ist keiner, auch nicht einer. Das heißt, Schuldspruch für jeden ohne Christus. Schuldspruch für jeden ohne Christus, ausnahmslos, wer immer er auch war. Wenn also auch der Schuldspruch ausnahmslos jeden trifft, jeder schuldig zu sprechen ist, der nicht Christus auf seiner Seite hat, der für ihn bezahlt hat,
wird es doch Unterschiede im Strafmaß geben.
Lukas 12, die Verse 47 bis 48. Da sagt unser Herr: Jeder Knecht aber, der den Willen seines Herrn wusste und sich nicht bereitet, noch nach seinem Gewillen getan hat, wird mit vielen Schlägen geschlagen werden. Wer ihn aber nicht wusste und trotzdem getan hat, oder gerade deshalb, was der Schläge wert war, der wird mit wenigen geschlagen werden. Jedem, dem viel gegeben ist, viel wird von ihm verlangt werden. Und wem man viel anvertraut hat, dass im göttlichen Gericht differenziert wird. Keine Einheitsstrafe verhängt wird. Es wird differenziert. Matthäus 11, die Verse 22 bis 24. Da spricht Jesus Gerichtsworte über die jüdischen Städte, die sein Wirken in einer besonders intensiven Weise erfahren haben. Und da sagt unser Herr über diese Städte: Ich sage euch, Tyros und Sidon wird es erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als euch. Und du, Kapernaum, meinst du, du werdest bis zum Himmel erhöht werden? Bis zum Hades wirst du hinabgestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Wunderwerke geschehen wären, die in dir geschehen sind, es wäre geblieben bis auf den heutigen Tag. Doch ich sage euch, dem Sodomer Land wird es erträglicher gehen am Tag des Gerichts als dir. Wieder, ganz eindeutig, im göttlichen Gericht wird differenziert, dem wird es erträglicher ergehen. Das heißt also Unterschied, mildere Strafe, erträglicher. Und eigentlich kann das doch niemand überraschen, oder? Ist Gott nicht der gerechte Richter? Sagt es nicht die Schrift? Und wenn schon wir ungerechte Menschen, Unterschiede machen zwischen einem Mörder und einem Dieb, zwischen Adolf Hitler und einem, der immer sich bemüht hat, recht humanistisch und menschenfreundlich zu leben, wenn schon wir Unterschiede machen, ist doch klar, dass Gott, der die Gerechtigkeit ist, nicht einfach sagt, alles ein Brei, alles ewig, endlos, gleiche Temperatur, gleiche Dauer, ab in den See des Feuers. Gott bewertet doch die unterschiedlichen Motivationen und Hintergründe der Menschen. Was noch viel krasser ist, Jesus sagt, wenn Sodom diese Gottesoffenbarung gehabt hätte, wie sie Kapernaum gehabt hätte, die hätten Buße getan und würden bestehen bis auf den heutigen Tag. Jetzt könnte man ja ganz keck sagen, ist ja Gott eigentlich schuld. Den einen offenbart er sich in einer intensiven Weise und den anderen nicht. Was kann denn Sodom dafür, dass sie nicht diese Gottesoffenbarung hatten und die Buße entsprechend tun sollten, von denen der Herr sagt, jawohl, wenn ich das so gemacht hätte bei denen, die hätten Buße getan, die würden heute noch da sein. Das heißt, wenn Jesus sich ihnen nur so offenbart hätte, dann wäre es zu so einer Buße gekommen. Aber er hat nicht, weil es in der Heilsgeschichte noch nicht dran war. Und die, denen er sich so offenbart, die wollen nicht. Also, es kommt doch auch darauf an, was ein Mensch für Möglichkeiten von Gott her hat. Das ist doch auch entscheidend. Und darum sagt unser Herr, dass das danach natürlich unterschieden wird. Im Übrigen, wer viel hat, von dem wird viel gefordert werden. Mal als kurzer Klammerzusatz, ist auch für uns ein ernstes Wort. Ihr seid jetzt hier so in der Neugründung und habt bestimmt wie die Hasenheide auch die feste innere Gewissheit, dass ihr Dinge jetzt geschenkt bekommen habt und festhalten könnt und aus der Bibel seht und mit Gott erlebt, die anderen nicht in dieser Weise geschenkt sind. Ja, sonst hättet ihr diesen Weg nicht, werdet ihr nicht gegangen, den ihr jetzt gegangen seid, wenn ihr damit zufrieden gewesen wärt. Das ist richtig. Darüber kann und soll man sich freuen. Aber man darf eben nie vergessen, was hast du, das du nicht empfangen hast, was dir nicht geschenkt worden ist. Also in den Auseinandersetzungen muss man so aufpassen, dass nicht in dem Herzen es so kommt, na die anderen, ja, die wollen ja nicht und was die nicht wissen und wir aber. Das sagt man nicht so primitiv. Wir machen es nicht so primitiv, wir machen das unterschwelliger, heimlicher. Aber da müssen wir enorm aufpassen. Gerade wir, denen uns bewusst ist, dass wir Dinge erkennen dürfen aus der Schrift, die nicht selbstverständlich sind unter den Christen. Dass uns das nie verführt zum sich überheben, zum Hochmut. Da müssen wir ganz doll aufpassen. Das geht unwahrscheinlich schnell. Immer bewusst machen, es ist mir geschenkt, dafür habe ich nichts getan, es ist die Gnade Gottes. Und in dem Wissen, wem viel gegeben ist, von dem wird doch viel verlangt werden. Wie gehen wir um mit den uns anvertrauten von? Ist das nur etwas, wo wir uns dann hinsetzen und uns so freuen, oh, ist das toll? Oder wirkt sich das aus in unserem Leben? Strahlt das zurück in Gehorsam Gott gegenüber, in Liebe Gott gegenüber, in Zeugniskraft Gott gegenüber, in Dienstbereitschaft Gott gegenüber? Strahlt das aus, wird das zum Leben? Oder sitzen wir nur da und freuen uns an unserem dicken geistlichen Bankkonto? Das ist entscheidend. Wir halten in unserem Zusammenhang fest, Gott schert die Menschen auch in diesem letzten Gericht nicht über einen Kamm. Das Maß der persönlichen Schuld ist auch Grundlage für das Maß der Strafe. Es gibt bei Gott keine Einheitsstrafe. Und schon von diesem Aspekt her gesehen, schon nur wenn man von diesem Aspekt her denkt, dann kann es eine über alle Ungläubige unterschiedslos verhängte Einheitsstrafe endloser Verdammnis nicht geben. Wie soll es denn jemand erträglicher ergehen, wenn es bedeutet, unterschiedslos für alle? Dann wäre doch dafür überhaupt kein Raum mehr. Also schon nur allein dieser Ansatz macht klar, diese Einheitsstrafe endloser Verdammnis kann es nicht geben. Dann würden all diese Worte Jesu ins Leere laufen. Noch deutlicher wird dies, wenn wir uns mit dem zweiten Strafzweck beschäftigen, also nicht dem Gerechtigkeitsausgleich der Vergeltung, sondern mit einem zweiten Strafzweck, den wir sogar bei uns in § 2 des deutschen Strafvollzugsgesetzes finden. Da heißt es, schön, nicht so ein richtig schönes deutsches Gesetz, im Vollzug der Freiheitsstrafe soll der Gefangene fähig werden, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen. Klammer auf, Vollzugsziel, Klammer zu, Punkt, Zitat Ende. Das heißt, wenn wir Menschen, Leute ins Gefängnis schicken, dann sagen wir, Vergeltung ist zwar einer von mehreren Strafzwecken, er ist legitim, er ist wichtig, Gerechtigkeitsausgleich, Vergeltung, jawohl. Aber es ist nicht der einzige Strafzweck. Sogar wir Menschen, wenn wir Leute in den Knast stecken, wir sagen, wir müssen doch damit noch irgendein positives Vollzugsziel haben. Es kann doch nicht sein, dass die Leute nur noch wegsperren. Das soll also im Vollzug der Freiheitsstrafe der Gefangene fähig werden, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen. Gut, das ist menschlich. Aber stellen wir die Frage, gibt es nicht auch bei Gott im göttlichen Strafvollzug solch ein positives Vollzugsziel? Da schlagen wir Jesaja 28 auf. Ihr habt mir sehr viel an Flugkosten bezahlen müssen, weil ich nicht so einen günstigen Flug gekriegt habe, leider. Ich versuche also für euch den Minutenpreis ein bisschen zu drücken. Ja? Jesaja 28, geht's los ab Vers 21. Denn Jahwe wird sich aufmachen, wie bei dem Berg Perazim, wie im Tal von Gibeon, wird er zürnen, um sein Werk zu tun. Hier geht's also los damit, dass Gottes Gerichtshandeln jetzt geschildert wird. Darum geht es in dem Zusammenhang. Ja? Sich aufmachen, Gericht zu vollstrecken. Und jetzt kommt es. Um sein Werk zu tun, sein Gerichtswerk. Jetzt kommt eine Hinzufügung. Befremdend ist sein Werk. Und um seine Arbeit zu verrichten, außergewöhnlich, wörtlich übersetzt, fremdartig ist seine Arbeit. Das ist schon mal interessant. Dass der Prophet Jesaja erkennen und offenbaren darf, Gott übt Gericht. Aber es entspricht nicht seinem innersten Wesen. Eigentlich ist es fremdartig, befremdlich, außergewöhnlich. Es ist nicht das, was seinem tiefsten Wohlgefallen und Wesen entspricht, sondern es ist etwas, was er tun muss, um sein Ziel zu erreichen, keine Frage, aber was nicht seinem innersten Wesen entspricht. Das muss man wissen, das ist toll hier beschrieben. Und dann kommt ab Vers 24 ein Text, wo jetzt dieses Gerichtshandeln Gottes in einem Bild dargestellt wird. Vers 24, also ein Bild, was aufgegriffen wird, um jetzt Gerichtshandeln Gottes zu beschreiben. Pflügt wohl der Pflüger den ganzen Tag, um zu säen? Furcht und eckt er den ganzen Tag sein Ackerland? Ist es nicht so, wenn er dessen Fläche geebnet hat, so streut er Dill und sät Kümmel und wirft Weizen reihenweise und Gerste auf das abgesteckte Stück und den Spelt an seinen Rand. So unterwies ihn sein Gott zum richtigen Verfahren. So belehrte er ihn. Das heißt, in der Arbeit des Bauern ein Feld umzuflügen und den ganzen Mist an Steinen, Geröll, der sich auf diesem Feld befindet, diesen Mist zu beseitigen, das Feld umzuflügen. Da heißt hier, so unterwies ihn sein Gott zum richtigen Verfahren, er belehrte ihn. Das heißt, diese Tätigkeit wird hier in seinem Ursprung auf Gott zurückgeführt. Dass Gott in der Tätigkeit des Bauern über so ein Feld zu gehen, schon für uns Menschen ein Bild hineinlegen wollte in unsere Schöpfung über sein Gerichtshandeln. Und dass jetzt deutlich gemacht wird, was macht denn der Bauer da an diesem Feld? 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr, immer nur pflügen und rüber und gibt den Steinen Saures? Da kommt es doch dann nach dem Pflügen zu dieser wundervollen Begebenheit, der streut und sät. Da geht's auf und da wird geerntet. Das ist das Bild für göttliches Gericht. Gott richtet eben nicht immer nur und straft und zürnt und als Selbstzweck, sondern die Strafe, der Strafvollzug, das Gericht bei Gott entspricht immer dieser Arbeit des Bauern, pflügen, eggen, in Vorbereitung für das, was dann an Saat und Ernte kommen soll. Das wird gleich noch weiter in diesem Text ausgeführt ab Vers 28. Wird Brotkorn zermalmt? Nein, nicht unaufhörlich drischt er es. Und wenn das Rad seines Wagens und seine Pferde er darüber hintreibt, so zermalmt er es nicht. Auch dieses geht aus von Jahwe, der Herrscharen. Er ist wunderbar in seinem Rat, groß an Verstand. Also auch die Tätigkeit des Brotbackens, dann der Getreidebearbeitung, ist ein Bild auf das göttliche Gericht. Und da sagt der Prophet Manometer, das Gericht entspricht diesem Brotkorn dreschen. Aber jetzt macht euch doch mal klar, da steht doch nicht einer und der drischt immer noch auf, bis möglichst nichts mehr da ist. Das wird doch nicht unaufhörlich gemacht. Wieder ein Bild für das Gerichtshandeln Gottes. Auch dies geht aus von dem Herrn der Heerscharen. Malachi 3, 2 bis 3 haben wir dann auch noch so ein Gerichtswort, wo es heißt, dass sein Gericht sein wird wie das Feuer eines Schmelzers, wie das Laugensalz von Wäschern. Malachi 3, 2 bis 3. Er, der Herr, wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen. Er wird die Söhne Levi reinigen, sie läutern wie Gold und Silber, so dass sie Männer werden, die dem Herrn Opfergaben in Gerechtigkeit darbringen. Ein drittes Bild, also das Feuer des Schmelzers, wieder als ein Bild für göttliches Gerichtshandeln. Welchen Sinn, dass die Schlacken weggeschmolzen werden? Welches Ziel, so dass sie Männer werden, die dem Herrn Opfergaben in Gerechtigkeit darbringen? Also dieser alte Satz, Gott richtet nicht hin, sondern Gott richtet her, ist dicht biblisch belegt. Wenn wir diese Bilder, die uns Gott sind, wenn wir die für göttliches Gerichtshandeln haben, dann verstehen wir, dass göttliches Gericht immer ausnahmslos ein positives Ziel hat. Sei es eine Züchtigung, ein Erziehungshandeln in unserem persönlichen Leben. Oder sei es dieses Gerichtshandeln bis hin zum Strafvollzugsort See des Feuers. Gott tut nie was Sinnloses. Und Gott tut auch nie etwas, was nur negativ mit einem Sinn versehen ist. Sondern jedes Handeln Gottes, ausnahmslos, ist mit einem aus seiner Liebe geborenen Heilsziel verknüpft. Gott tut nichts, was nicht aus seiner Liebe geboren und zum Heil der Menschen bestimmt ist. Nichts. Und auch sein Gericht ist aus seiner Liebe geboren und führt zu einem Heilsziel hin. Die Liebe Gottes endet also auch nicht an der Grenze der Hölle. Das ist ganz wichtig festzuhalten. Wir wissen nach 1. Timotheus 2, Vers 4, und da wird dieses göttliche Vollzugsziel beschrieben, Gott will, unser Rettergott heißt es da sogar wörtlich, unser Rettergott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Da würde ich sagen, das ist das göttliche Vollzugsziel. Da heißt es nicht, um die Menschen zu befähigen, künftig in sozialer Verantwortung ein Leben ohne Straftaten zu führen, sondern das göttliche Vollzugsziel, das ist hier in 1. Timotheus 2, Vers 4 formuliert. Er will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und diesem Vollzugsziel muss auch der See des Feuers, die Hölle, dienen. Diese Zielvorgabe des göttlichen Willens endet nicht an der Grenze der Hölle. Hört nicht da auf. Die Hölle ist kein Ort, der außerhalb der Liebe und des Heilsplanes Gottes steht. Es ist nicht so, bis hierhin ist Liebe und ab da ist Hölle. Bis hierhin ist Heilsplan Gottes und da ist Hölle. Sondern Liebe und Heilsplan Gottes bindet die Hölle als Mittel seiner Gerichtswege mit ein. Auch das Feuer der Hölle muss in seiner durchrichtenden und reinigenden Wirkung dazu dienen, dass diese innere Beugung und Umkehr zu Gott einmal bei allen Geschöpfen erreicht wird, so wie Gott es bei sich selbst geschworen hat. Nur um ein Missverständnis vorzubeugen, das ist nicht katholische Fegefeuertheologie. Der Unterschied ist der. Beim katholischen Fegefeuer sagst du, wenn du eine gewisse Zeit abgebüßt hast, wenn du eine gewisse Zeit geschmort hast, dann hast du das abgebüßt, abgezahlt. Dem ist hier nicht so. Hier geht es nicht darum, was abzubüßen, sondern hier geht es darum, dass mit diesem Gericht und diesem Feuern eine läuternde, reinige, geistliche Handlung Gottes im Innern des Menschen ausgedrückt wird. Das heißt, der Mensch kommt dahin, wie es in Jesaja 45, Vers 23 und 24 heißt, ich habe bei mir selbst geschworen, aus meinem Mund ist Gerechtigkeit hervorgegangen, aus meinem Mund ist ein Wort hervorgegangen, das nicht zurückkehrt, das Gott also niemals zurückzieht. Ja, jedes Knie wird sich vor mir beugen, jede Zunge wird mir schwören. Und was wird jeder sagen, jede Zunge? Nur in dem Herrn ist Gerechtigkeit und Stärke. Versteht ihr, es geht also nicht darum, dass eine Schuld eben dann im Feuersee mal so eine gewisse Zeit bezahlt wird, abgebüßt wird. Sondern es geht darum, dass ein Mensch im Vollzug des göttlichen Gerichtes zu diesem Bekenntnis, zu dieser inneren Erkenntnis und Einsicht kommt. Nur in dir, nur im Herrn ist Gerechtigkeit und Stärke. Und was ist das anderes als das Bekenntnis unseres Glaubens? Was bekennen wir alle anderes? Herr ist Jesus Christus, bekennen wir. Und wir bekennen, nur in dir ist unsere Gerechtigkeit und unsere Stärke. Ohne dich haben wir keine Gerechtigkeit und ohne dich können wir nichts tun. Das bekennen wir heute schon. Und das, was wir heute schon bekennen, du bist Herr, nur in dir ist Gerechtigkeit und Stärke. Das wird dann die innere Einsicht und das innere Bekenntnis der Menschen werden. Und da ist dann das Vollzugsziel erreicht. Und nicht, indem man irgendwie eine Zeit was abgebüßt hat. Das Vollzugsziel ist erreicht, wenn ein Mensch zu dieser inneren Einsicht geführt worden ist. Ja, das heißt also auch, wenn dieses Vollzugsziel erreicht ist, wenn die Strafe Gottes nicht sinnlos ist, dann ist sie auch nicht endlos. Dann endet sie mit Erreichung des Vollzugsziels. Und ihr wisst selber, dass der Begriff ewig, der in der Bibel immer wieder gebraucht wird, dass der hier überhaupt nicht hindert, dass dieser Begriff äonisch zu übersetzen ist. Und das heißt einfach für gewisse Zeitalter, von denen es mehrere gibt nach der Schrift, lange Zeiträume. Lange Zeiträume. Nichts, was man mal so im Vorbeigehen macht. Aber nicht der Begriff endloser, überzeitlicher Ewigkeit, wie wir ihn aus der griechischen Philosophie kennen. Ich möchte schließen. Die harten Aussagen der Bibel über den göttlichen Gerichtsvollzug im Feuersee bleiben uneingeschränkt bestehen. Ja, nicht missverstehen. Wir lösen das nicht auf, wir sagen nicht, so schlimm ist es nicht. Wir sagen nicht, ist ja nicht endlos, also ist nicht so schlimm. Was winseln meine Angeklagten, wenn ich die 2-3 Monate in den Knast schicke? Was winseln die wegen 2-3 Monaten? Und da meinen wir mal so ein paar Eröhnchen, sei problemlos. Das sei ja dann gar keine Strafe, wenn es nur so ein paar Eröhnchen geht. Was, wie absurd. Ist denn Strafe nur deshalb nichts, nur weil sie nicht endlos ist? Der Ernst des Gerichts bleibt bestehen. Und das sollte auch immer wieder ein Punkt sein, der uns bewegt, Menschen das Evangelium zu verkündigen. Wer diese Sicht hat, sollte beim Evangelisieren vorne weggehen. Und nicht zu denen gehören, auf die der Vorwurf zutrifft, naja, ihr, die ihr diese Sicht habt, bei euch führt es ja dazu, dass ihr den Menschen gar nichts mehr bezeugt. Das erstickt ja jede Evangelisation sozusagen. Dann wäre es wirklich falsch. Dann wäre eine richtige biblische Wahrheit vom Teufel missbraucht worden als Schlafmittel für die Gläubigen. So nicht. Der Ernst dieser harten Aussagen über das göttliche Gericht im Feuersee bleibt bestehen. Aber es betrifft das Vorletzte und nicht das Letzte der Wege Gottes. Das müssen wir wissen. Gott ist Liebe. Seine Liebe hört an der Grenze des Feuersees nicht auf. Und im Gleichnis von dem guten Hirten, Lukas 15, Vers 4, da heißt es von ihm, von unserem Herrn, er geht dem Verlorenen nach, wie geht's weiter? Bis er es findet. Na, also, er geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Der bricht nicht irgendwann ab und sagt, also jetzt bist du mir aber zu störrig und jetzt habe ich keine Zeit, jetzt muss ich mich auch um was anderes kümmern. Er geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Das ist unser Herr. Und das gilt für jeden Einzelnen. So können wir mal Menschen, auch die uns zwiebeln, in unserer Nachbarschaft, auf Arbeit, können wir es immer sehen. Der Herr geht auch dem nach, bis er ihn findet. Und vielleicht können wir heute schon ein kleines bisschen anfangen, unsere schwierigen Nachbarn und Kollegen in diesem Licht zu sehen, dass der Herr sie liebt und ihnen nachgeht, bis er sie findet. Und dass die mal sagen werden, oh, Herr, nur in dir ist Gerechtigkeit und Stärke. Dass wir dann vielleicht daneben stehen, denken Manometer, dass der das auch sagt. Vielleicht können wir das mit reinnehmen, auch in unseren Umgang heute. Menschen in diesem Licht zu sehen. Amen. Vater, wir preisen dich darüber, dass du dich uns geoffenbart hast, dass du uns zu dir zum Sohn gezogen hast, dass wir heute schon an dich glauben dürfen, dass wir heute schon bekennen dürfen, nur in dir ist Gerechtigkeit und Stärke, dass du uns teilhaben lässt an deinen großen Liebesgedanken und an deinen Heilsplänen, dass wir dich in deiner allumfassenden Liebe erkennen dürfen, als ein Gott, dessen Liebe auch an der Grenze der Hölle nicht aufhört. Darüber preisen wir dich. Und Herr, wir bitten dich, dass in unserem Leben auch davon praktisch etwas deutlich wird, dass wir deinen Geist, dein Leben in uns tragen, dass wir von deiner Liebe und auch von dem Ernst deines Gerichtes getrieben Menschen sind, die dich bezeugen und die auch im Umgang mit anderen Menschen es lernen, das rüber scheinen zu lassen, wie du die Einzelnen siehst und wie du auch mit ihnen zum Ziel kommst. Dass das nicht nur im Kopf bleibt, sondern unser ganzes Herz und Leben wirklich durchdringt. Das schenke uns allen. Bitte segne diese Versammlung, führe sie weiter und verherrliche dich auch hier und hab Dank für alles, was du bereits getan hast. Lob und Dank, Ehre deinem Namen. Amen.
Amen.